Herzlich willkommen zur 10. Folge von Unterheiden,
dem Podcast über den christlichen Glauben.
Nina Heeremann und mir, Justus Geilhufe. Und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer erwarten jetzt irgendetwas über Zeitverschiebung und Atlantik. Und toll, dass das wieder geklappt hat. Aber wir haben in Anführungsstrichen eine neue Zeitrechnung, weil ich vermute einfach, das Semester in Amerika vorbei ist. Und deswegen wir vielleicht jetzt ein paar Mal auf die Zeitverschiebung nicht mehr achten müssen. Herzlich willkommen, Frau Heeremann. Wie geht's Ihnen?
Danke. Ja, tatsächlich in Deutschland, in der Heimat. Mir geht's gut, außer dass ich unfassbar müde bin, weil ich vorgestern aus Hawaii zurückgekommen bin. Und das sind genau 12 Stunden Zeitunterschied, was man nicht so leicht, und 2 Nächte im Flugzeug, was ich zumindest nicht so leicht wegstecke.
Und da fliegt man erstmal nach L.A. und dann, nach Atlanta und dann irgendwie nach Frankfurt? Oder, wie,
ja,
erzählen Sie mal.
Ja, es gibt verschiedene Varianten.
Ja,
für mich war die preisgünstigste, über San Francisco zurückzufliegen.
Ja, okay.
Also eigentlich meine Homebase. Aber ich bin einfach dann eine Nacht von Honolulu nach San Francisco geflogen, habe da einen Freund, Bekannten, der 5 Minuten vom Flughafen eine Pfarrei hat. Da habe ich gefrühstückt, bin in die Messe gegangen, habe mich geduscht und bin ins nächste Flugzeug gestiegen. Und bin nach Amsterdam geflogen, wo mich mein rührender Vater abgeholt hat.
Ah ja, stimmt, das ist ja nicht so weit. Stimmt, klar.
Ja, es war sehr mühsam. Aber ich war so dankbar, dass ich nicht nochmal umsteigen musste.
Ja.
Und es war auch günstiger. Aber ich glaube, das werde ich meinem Vater nicht nochmal antun. Es war schon eine elende Gurkerei.
Ja.
Ja. Was, aber gut, hier bin ich.
Ja, hier sind Sie. Was haben Sie, also erstmal vielen Dank, dass wir gelernt haben, dass man Hawaii sagt.
Ja, wusste ich vorher auch nicht.
Ja, sehen Sie. Was haben Sie in Hawaii gemacht?
Ja, also stellen Sie sich vor, Honolulu, als Kind dachte ich immer, Honolulu wäre eine Fantasiestadt aus dem Pippi Langstrumpf oder Räuber-Hotzenplotz-Buch oder so. Und war total überrascht, als ich dann gelernt habe, dass
Da gibt es einen Flughafen.
Da gibt es einen Flughafen und dass es eine Diözese ist. Also Honolulu ist eine Diözese. Und
ja gut, ich meine, also da habe ich in einem anderen Podcast mal drüber geredet. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern. Es gibt auch, also auch der Weltraum ist eine Diözese.
Mm.
Wussten Sie das, Frau Heeremann?
Nee, wusste ich nicht.
Wirklich
wer
nicht?
Wer ist da, der Bischof, der Papst?
So,
oder wer?
Nee. Oh, das haben wir mal, also jetzt hoffe ich, dass ich keinen Quatsch erzähle. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, wirklich denken Sie mal logisch, welcher Bischof, beziehungsweise sogar Erzbischof, könnte theoretisch da verantwortlich sein?
Also weil vielleicht claimen, dass die Amerikaner, weil sie zuerst auf dem Mond gelandet sind und damit... Tatsächlich?
Ja, ich hoffe jetzt, weil Sie so ein Profi sind, habe ich irgendwie immer Angst, ich sage was Falsches, aber ich glaube, wir haben das mal recherchiert. Es claimt ein Amerikaner jetzt noch weiter logisch gedacht, dieser Bischof hat sich das nicht ausgedacht, aber sozusagen, wo verortet man sozusagen diese potenzielle Verantwortlichkeit? Haben Sie irgendeine Idee, irgendein Guess?
Ja, die Diözese Orlando.
Wirklich?
Das habe ich jetzt aber nachgeschaut.
Ach so. Ach Mist.
Nee, ich habe halt schnell gegoogelt, weil ich das jetzt so absurd fand.
Da war Ulf Poschert ein bisschen ehrlicher in seinem, als wir Podcast aufgenommen haben. Er hat immer währenddessen getippt. Da hat man das wenigstens direkt gehört. Genau, die Diözese Orlando. Weil ich glaube, Sie haben es ja vor sich, ich habe jetzt gerade nicht nochmal gegoogelt, weil da sozusagen die Raketenabschussrampen sind, oder?
Ja, genau. Also William Borders, der erste Bischof der neu errichteten Diözese Orlando, Florida, hat 1969 dem Papst gegenüber, also das war Paul VI., erklärt, er sei jetzt der Bischof des Mondes. Und genau das, die Begründung war, dass die Apollo 11-Mission eben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgestartet ist und deswegen sei das jetzt kirchenrechtlich sein. Also es gibt, und daher kommt es, einen kirchenrechtlichen Brauch, dass neu entdeckte Länder vom Bischof des Ausgangsortes verwaltet werden. So war das geschichtlich.
Ach, das ist die, okay.
Ja, und deswegen hat er dann gesagt, ja, und jetzt ist der Mond meine Diözese.
Ach, verstehe. Das heißt sozusagen Südamerika von Portugal und Spanien aus.
Mhm, genau. Aha. Genau.
Okay. So, und, zurück nach Honolulu.
Genau, also der Honolulu, also erstens, was ich auch jetzt erst gelernt habe, das weiß natürlich jeder gebildete Mensch, aber ich wusste es nicht, ist Hawaii die der 50. Staat von Amerika. Also die sind erst in den 60er Jahren als Staat zu Amerika dazugekommen.
Ach, das dachte ich immer, wäre Alaska gewesen, der 50. Staat. Nein, Hawaii.
Ach so, vielleicht ist es auch nicht der 50., sondern 49.
Ich weiß, ich
einer der letzten.
Ja.
Und und dann gibt es ja nochmal diese kirchenrechtlichen Strukturen, dass eine Erzdiözese Suffragandiözesen hat und Honolulu gehört zu San Francisco. Mhm. Und deswegen studieren die Seminaristen von Hawaii und also die Diözese Honolulu erstreckt sich über alle Inseln, die zu Hawaii gehören. Und das sind 7 verschiedene Inseln. Und also das heißt, unsere Studenten kommen von ganz verschiedenen Inseln, aber treffen sich dann, also der Bischof sitzt auf Oahu, was die Hauptinsel ist. Nicht die größte, aber die Hauptinsel. Und die studieren alle bei uns in St. Patrick's, werden die ausgebildet. Und da sind natürlich jedes Jahr Priesterweihen, aber ich habe jetzt nicht jedes Jahr, fliege jetzt nicht jedes Jahr nach Hawaii. Aber dieses Mal ist ein Student geweiht worden, der mein erster Student war 2018, als ich da hingekommen bin. Und der eine ganz besondere Lebensgeschichte hat. Und da habe ich einfach gefunden, da muss ich jetzt, also das ist so wichtig, dass da irgendwie jemand in seinem Leben präsent ist. Und deswegen bin ich mit einer Kollegin zusammen, habe ich das zum Anlass genommen, zu diesen Priesterweihen zu gehen. Es waren 2 Priesterweihen und eine Diakonweihe. Und dazu kommt auch noch, dass ich das Gefühl habe, ich werde seit Jahren.
In derselben Messe?
Nee, das gibt's in derselben Messe, aber das dauert lange. Es war so, dass wir am Freitag, letzten Freitagabend war die Priesterweihe und dann Samstagmorgen war die Diakonweihe. Aha. Und dann Samstagabend war die erste heilige Messe des frisch geweihten Priesters und direkt danach bin ich dann ins Flugzeug gestiegen und langsam Richtung Europa geflogen.
Ach, das ist ja fantastisch.
Und aber der andere Grund, den ich dann auch noch mir so ein bisschen als Ausrede genommen habe, war, dass ich das Gefühl habe, der heilige Damian de Voister stalkt mich im positiven Sinne. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Zuhörer den kennen, aber das also sagt ihr der ihnen was?
Also so wie ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den letzten Monaten kennengelernt habe, kennt ein Großteil den. Wir haben derart belesene und derart irgendwie zugewandte und mitdenkende und mitbetende Zuhörer. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es macht so einen Spaß, mit dieser Community irgendwie unterwegs zu sein. Mir sagt er gar nichts.
Erzählen Sie. Ach, wie gut. Nein, ich dachte, also, Sie sagen mir jetzt Freiherr Roman, Sie tragen Eulen nach Athen.
Nein, von null auf, bitte erzählen.
Ja, also jetzt hätte ich natürlich vorher researchen müssen, weil ich nur das im Kopf habe, was ich schon halt lange oberflächlich weiß. Aber ich habe 2004 oder ungefähr, ist ein Freund von mir zu den Mutter Teresa, nicht Schwestern, sondern Brüder gegangen und hat mir ein paar seiner Bücher geschenkt. Und unter diesen Büchern war der heilige Damian de Voister, den die Mutter Teresa sehr, sehr verehrt hat. Und ich habe dieses Buch gelesen und war zutiefst berührt. Es ist nämlich ein Belgier, ein Bauernsohn aus Belgien, dessen ältere Geschwister ins Kloster eingetreten sind, aber er durfte nicht, weil die Eltern gefunden haben, du musst den Hof erben. Und dann ist aber diese Sehnsucht, sein Leben Gott zu weihen, immer tiefer geworden, bis er irgendwann den Eltern gesagt hat, entweder ihr lasst mich jetzt gehen oder ihr müsst es vor Gott verantworten, dass ich nicht in die Mission gehen durfte und das werdet ihr bitter bereuen. Und dann haben die Eltern ihn ziehen lassen und dann ist er zu dem gleichen Orden wie sein älterer Bruder, das waren die sogenannten Herz-Jesu-Priester. Ich glaube, das sind nicht die gleichen, die wir hier in Deutschland haben, sondern eine französische Gründung. Ja. So, und der konnte aber, weil er ja Bauer war, kein Latein und nix. Und deswegen haben die gesagt, ja, du kannst aber nur Bruder werden. Und dann hat er seinen älteren Bruder gebeten, ihm in der Freizeit, wovon die wenig hatten, Latein beizubringen. Und hat so schnell so große Fortschritte gemacht, dass dann der Orden gesagt hat, okay, du darfst studieren, darfst auch Priester werden. So, und im 19. Jahrhundert gab es eine riesige Missionsbewegung. Das war besonders die Belgier und die Holländer hatten so einen Eifer, das Christentum in die Welt zu bringen, dass es einfach wirklich Scharen von jungen Menschen den Traum hatten, ich möchte Missionar werden. Und der ältere Bruder von diesem Damian wurde auserwählt für die Mission in Hawaii. Und der Jüngere, der Damian, war völlig verzweifelt und eifersüchtig, weil er so gerne gegangen wäre. Und siehe da, was passierte, der Bruder wurde krank und dann hat er zu den Oberen gesagt, darf ich bitte an seiner Stelle gehen, obwohl er noch gar nicht zum Priester geweiht war. Die Oberen haben ja gesagt, dann ist er, ich meine, das war ja noch alles, bevor es den Panama-Kanal gab, sind die 5 Monate von Belgien um Kap Horn rumgesegelt bis nach Hawaii. 5 Monate lang war er seekrank und kam dann schließlich da an, wurde dort zum Priester geweiht und hat ein paar Jahre lang, so 5 oder 6 Jahre lang, halt in Anführungsstrichen normale Missionen unter den wirklich Eingeborenen gemacht, was in sich schon eine enorme Leistung war, wenn man hört, wie er da körperlich gefordert war, wie er tagelang durch Berge und Täler marschiert ist mit seinem Altar auf den Rücken und. Aber das eigentliche Heldentat kommt jetzt erst. In dieser Zeit, das ist jetzt zwischen 1840 ist er, glaube ich, geboren und jetzt sind wir in den 60er, 70er Jahren, gab es extrem viele, damals sagte man Leprakranke, heute nennt man das, glaube ich, Hansen's Disease, weil der Hansen diese Bakterie gefunden hat und um nicht diskriminierend zu sein, sagt man nicht mehr Lepra, sondern Hansen's, aber das ist das, was wir klassisch uns unter Leprakranken vorstellen. So, das war so verbreitet auf diesen Inseln, dass der Staat von Hawaii gesagt hat, wir müssen eine Lösung finden. Es gibt eine dieser 7 Inseln, heißt Molokai. Und auf Molokai gibt es eine Halbinsel, die durch eine riesige Felswand von dem Hauptteil der Insel abgetrennt ist. Sozusagen der meiste Teil dieser großen Insel ist die sogenannte Topside. Da ist man, weiß ich nicht, 50 oder vielleicht sogar 100 Meter über dem Meeresspiegel. Aber diese Halbinsel, ganz relativ kleines Stückchen Land.
Ein Moment frei. Adam? Ein Moment, Frau Heron. Unser Babysitter wusste nicht, dass mein Sohn jetzt was gucken durfte und war jetzt ganz tapfer und wollte ihn davon abhalten. Und ich hatte aber ihm versprochen, dass er das darf. jetzt war er ganz bestimmt und hat gesagt, das muss jetzt aber sein.
Ja, aber
daher
wie gut, dass
daher kam jetzt gerade die Unterbrechung.
Wie gut, dass der Babysitter so streng ist.
Ja, ja, ja. Zurück nach Hawaii.
Also so in den 70er Jahren, Molokai hat diese Topside, die sogenannte, und dann ist dieser Felsabfall von zig Metern, ich weiß nicht wie viele, und unten ist eine Halbinsel, die dann eben durch das Meer und durch diese Felswand vom Rest der Insel abgetrennt ist. Und die Regierung von Hawaii hat beschlossen, so, jeder, der Lepra hat und in den geringsten Anzeichen von Lepra, wird auf diese Halbinsel verbannt.
Ja.
Und diese armen Menschen, diese armen Menschen waren natürlich in jeder Altersgruppe, von winzig kleinen Baby bis zu alten Leuten, Ehepaare sind auseinandergerissen worden, Jugendliche, Waisenkinder, es war ein absolutes Chaos, die wurden einfach auf dieser Insel ausgesetzt und es gab niemand wirklich, der sich um die gekümmert hat, weil ja niemand sich anstecken wollte. Und dann hat der Bischof irgendwann gesagt, wir müssen da einen Priester hinschicken. Und der Damian hat sich freiwillig gemeldet. Und zunächst war die Idee, der Priester geht so für ein Jahr und dann kommt der Nächste, man wechselt sich so ab. Und Damian ist dahin und hat zutiefst das Geheimnis eigentlich der Inkarnation erkannt in seiner Mission, dass er so wie das ewige Wort Gottes nicht zusehen konnte, wie wir Menschen in unserem Elend verrecken, einer von uns geworden ist, um unser Schicksal zu teilen. So ist Damian unter die Leprakranken gegangen, um für die zu sorgen, in dem totalen Bewusstsein, dass es sein kann, dass es sich ansteckt. Und hat dann tatsächlich ungefähr 10 Jahre lang sich nicht angesteckt, ist dahin und hat Sie können sich ja vorstellen, wie Menschen leben, die keine Zukunft haben, die einfach zum Sterben auf eine Insel geschickt werden. Ja? Es war ein moralisches, absolutes Chaos. Sex, Orgien, nur Alkohol. Es war völlig verfallen. Und der Damian hat durch seine Liebe diesen Menschen Hoffnung, Zukunft, Sinn im Leben gegeben und ist wirklich einer von ihnen geworden. Nach 10 oder 11 Jahren hat er sich angesteckt und ist dann 5 Jahre später langsam an Lepra gestorben. Und ist das verstehen Sie wahrscheinlich, warum die Mutter Teresa ihn so verehrt hat, weil sie ja was Ähnliches gemacht hat. Zwar sich nicht an, aber sie mit dieses Leben der Ärmsten, der Armen geteilt. Und ich finde, für mich ist der Damian de Veuster so ein bisschen, was der Maximilian Kolbe im 20. Jahrhundert ist, dass er eben ins KZ gegangen ist. Ist der Damian, der heißt auch der Lepra-Priester, ist er eben einer von den Leprakranken geworden und hat deren Leben komplett umgekrempelt. Und es ist eine blühende Kolonie geworden. Natürlich alle mit ihren Krankheiten, ja, aber sie haben dann angefangen, Häuser zu bauen und Musikinstrumente zu lernen und Chöre zu bilden und einfach mit ihrer Krankheit ein zivilisiertes Leben da zu führen. Und der wurde schon zu Lebzeiten sehr berühmt. Das hat aber nichts daran geändert, dass er da völlig alleine blieb. Erst 4 Monate vor seinem Tod wurde einer Ordensschwester die Erlaubnis gegeben, zusammen mit 5 anderen Schwestern zu kommen und ihm zu helfen. Und die war eine Deutsche. Von der hatte ich noch nie gehört. Das ist die heilige Marianne Kope, die in Heppenheim geboren ist. Dann allerdings schon als Kind sind die Eltern nach Amerika ausgewandert, ist in Amerika groß geworden, hatte den Wunsch, Ordensschwester zu werden. Und war dann, hat Krankenhäuser in New York gegründet und irgendwann hat der Bischof von Hawaii einen Brief an 50 verschiedene Ordenskongregationen geschrieben und hat gesagt, wer ist bereit, nach Hawaii zu kommen und uns hier zu helfen? Und sie ist die einzige von den 50 Kongregationen, die geantwortet hat, ist nach Hawaii gekommen. Dann hat der Bischof sie erst auf der großen Insel für sich behalten worden und schließlich und endlich durfte sie gehen und Damian helfen, aber das war eben erst 4 Monate vor seinem Tod. Dafür ist sie dann, bis sie 80 war, auf der Insel geblieben und sie und ihre Schwestern haben sich nie angesteckt. Und man hat den Eindruck, sie hat am Anfang zu ihren Schwestern gesagt, wenn wir klug sind, wird uns Gott, wenn wir uns klug benehmen, wird Gott uns davor bewahren, dass wir uns anstecken. Und tatsächlich ist nie eine einzige Schwester krank geworden. Aber eben, das fand ich so faszinierend, dass da eine Deutsche, die absolute Heldin, auf Hawaii ist. Überall sind Bilder von ihr und das sind 2 großen Heiligen von Hawaii.
Und Hawaii ist eine, also ist das eine mehrheitlich katholische Bevölkerung?
Nee, fast so wie in Deutschland mit dem einzigen Unterschied, dass es auch Mormonen gibt. Also die Protestanten waren zuerst in Hawaii zum Missionieren. Dann kamen die Katholiken, vielleicht vor den Katholiken sogar noch die Mormonen. Also das sind so die 3 größten. Man sieht überall Kirchen mit diesen, wie sagt man, die Heiligen der letzten Tage. Und sonst ist so eine Mischung aus evangelischen und katholischen Kirchen.
Ja, ich habe sehr, also vielen, vielen Dank für das Erzählen. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt an so, ich glaube, das ist ein bisschen populärwissenschaftlich, da wird es viele Gründe gegeben haben, aber es gibt so eine der Thesen, warum Böhmen an einem Punkt bis zum Kommunismus an vielen Stellen wieder mehrheitlich katholisch geworden ist, dass das an der Pest, die in Böhmen noch einmal ganz spät zurückgekommen war, gelegen hat. Und ich habe jetzt bitte so ein ganz typisches, ich habe das mal gehört, Podcast-Gespräch. Das ist eigentlich, das macht man in einer so zerrütteten Gesellschaft wie heute eigentlich nicht. Man muss diese Fakten vorher wissen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Wahrheit drin steckt. Die Pest kam zurück, relativ spät, also das gab es eigentlich fast nicht mehr in Europa, dass sie nochmal so gewütet hat. Mhm. Und die evangelischen Pfarrer sind, weil sie Familien hatten, an vielen Stellen gegangen. Mhm. Und viele Jesuiten und katholische Priester nicht. Und das hat wohl an vielen Stellen dazu geführt, dass sozusagen wie eine gewaltlose, sondern eine im Prinzip natürliche Rekatholisierung oder sozusagen durch ein natürliches Ereignis eine Rekatholisierung stattgefunden hat. Ich glaube, da gab es viele andere Gründe, aber das muss wohl auch einer gewesen sein. Und das ist natürlich einer der Punkte, die diese volle Hingabe an Jesus, in dem Sinn, dass man auf Ehe und Familie verzichtet. Mhm. Ich würde auch sagen, dass einer, der Ehe und Familie hat, sich voll hingeben kann, nur es ist eben anders. Mhm. Aber diese Form der vollen und auch eben, wenn man diese heiligen Viten dann hört, kompromisslosen Hingabe, das merke ich, ist ein tief beeindruckendes Zeugnis von Gottes Liebe in dieser Welt. Also weil diese Liebe, ja, wir aufgetragen zu predigen sind, eben nicht aufhört. Also keine Grenze hat. Es gibt keine Grenze an der die Liebe, die wir bezeugen, endet. Und was für ein größeres Zeichen gibt es dafür, als einen Maximilian Kolbe, der in den Hungerblock geht für einen Familienvater, oder eben Damian, der sagt, ich gehe zu den Todkranken, zu den ansteckend Todkranken. Mhm. Also das also habe ich nicht gekannt. Und das ist natürlich ein Teil der Erde, der für den europäischen Protestanten im Grunde, also sozusagen kulturgeschichtlich, im Grunde keine Rolle spielt. Ich glaube, es war Tillich, der mal gesagt hat, das Luthertum ist eine Ostsee-Religion.
Wie komisch.
Weil wir sozusagen, also im Prinzip Island ist schon das Exotischste und ansonsten ist es nur Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Norddeutschland.
Naja, aber auf Hawaii sind sie auch vertreten.
Ja, irgendwo haben wir immer irgendwas hingestellt, aber.
Und es gab auch auf der Insel Molokai, gab es eine süße, kleine protestantische Kirche.
Ja.
Ich glaube, dass da der Pfarrer mit dem Schiff immer so hin und wieder mal gekommen ist.
Mhm, ja.
Also der hat da nicht mit denen gelebt.
Und auf Hawaii waren es 32 Grad.
Ja, so ungefähr. Also es ist ein, ich verstehe, warum die Leute das so ein Urlaubsparadies finden, weil es ist tropisches Klima. Noch was Witziges, das Surfen wurde auf Hawaii erfunden, wusste ich auch nicht. Deswegen steht auf so vielen Surfbrettern Waikiki, weil der Beach in Honolulu heißt Waikiki Beach und da wurde das Surfen erfunden. Und das Angenehme ist aber, es ist tropisches Klima, immer schön warm, aber sehr viel Wind und dadurch hat man es nie zu heiß.
Fantastisch. Und jetzt, jetzt sind Sie im Rheinland.
Ja, jetzt bin ich für eine Woche bei meinen Eltern und nächste Woche predige ich Exerzitien im Süden. Mhm. Und dann bin ich
dort, wo Sie selber Exerzitien in Anspruch genommen haben?
Früher, genau. Mhm. Ja. Ganz genau, ja. Und dann habe ich 2 Monate Bibliothek vor mir, weil ich während des Jahres nicht zum Schreiben komme und einen kleinen Kommentar zu Ruth und Esther fertig schreiben muss.
Und das machen Sie in Rom? Nee, in Jerusalem. Ein Traum.
Weil ich brauche eine biblische Bibliothek und in Rom ist die im Sommer unfassbar heiß, das erträgt man nicht. Und in Jerusalem kann ich bei den Dominikanern wohnen, da hat man eine sehr schöne Gemeinschaft und ein geistliches Leben. Und Jerusalem ist, jetzt habe ich vergessen, wie viel, 800 Meter über dem Meeresspiegel, dadurch ist es nicht so heiß wie andere Länder.
Und damit lassen Sie sich aber entgehen, als eine Dozentin in Amerika, als eine Katholikin, als eine, die sich für ein geweihtes Leben entschieden hat, jetzt ganz in die Nähe des neu gewählten Papstes.
Ja, Sie treffen einen wunden Punkt. Ja. Ich habe so mit mir gerungen, weil ich mir dachte, jetzt bin ich schon in Europa und Rom ist so nahe und so. Ich war sehr in Versuchung, auf dem Weg nach Jerusalem über Rom zu fliegen. Sehr damit gerungen, war sehr in Versuchung. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe mir gedacht, also wenn wir mal realistisch sind, der Mann ist 69 und kerngesund. Haben Sie die Geschichte von dem Fitnesstrainer gehört?
Ja, der nicht wusste.
Genau.
Ganz toll. Es ist vor gestern, glaube ich. Wir nehmen auf am 21. Mai und ich glaube, gestern gab es einen Artikel bei, glaube ich, Vatican News, also einer seriösen Quelle, das ist wirklich eine tolle Geschichte, die davon berichtet hat, dass der Fitnesstrainer von Kardinal Prévost völlig aus dem Häuschen war, dass sein Trainee jetzt Papst ist, weil er gar nicht wusste, dass dieser Bischof überhaupt Kardinal ist.
Ja, oder überhaupt Priester, oder? Der dachte halt, das wäre der Bob.
Nee. Ach, dass es so weit geht? Ich dachte,
Ich weiß es nicht. Ich hab nicht die gleiche Newsquelle wie Sie. Ich habe es auf irgendeinem anderen Medium vor ein paar Tagen gesehen. Ja, das war eine sehr. Da stand nur, er hatte keine Ahnung, wer dieser Mann war und hat ihn plötzlich im Fernsehen als Papst gesehen.
Ja. Und das ist auch so ein. Das ist auch wirklich diese. Ich meine, das wird es, glaube ich, bei Franziskus in einer etwas ähnlichen Weise vielleicht in diesem südamerikanischen Kontext auch schon gegeben haben. Und es wird vielleicht für unser Kulturempfinden und vielleicht auch in unserer Nachrichtenwelt zu weit weg gewesen sein. Aber es ist jetzt schon auch wirklich nochmal so ein ganz neuer Schritt und so ein einfach medientechnisch gesprochen neuer Wind, dass dieser Papst Geschwister hat, die man im Fernsehen interviewen kann.
Ja.
Und die, es gibt ja Filmaufnahmen, wie kurz nach der Wahl sie miteinander telefonieren und der neu gewählte Papst sagt, entschuldige mal bitte, warum gehst du denn nicht ran? Und er sagt, wir werden gerade gefilmt von CBS News oder irgendwie so. Und das ist natürlich nochmal in dieser, also gerade in dieser angloamerikanischen oder in dieser angelsächsischen Welt, in der so viel sozusagen medial begleitet wird, und wo so viele Aufnahmen schon von ihm existieren, das ist natürlich jetzt nochmal viel selbstverständlicher, aber da habe ich auch gemerkt, dass das einfach ein neues Gefühl ist, dass einfach diese Päpste nicht sozusagen irgendein polnischer Kardinal, der dann dort in dieses Amt gewählt wird und irgendwie mit dieser Aura und auch Fremdheit und Entfernung seinen Dienst tut, sondern jetzt ist das irgendwie einer, der in Baseballstadien stand und so ein Trikot anhatte. Das hat ja gerade Johannes Paul II. Genauso gemacht. Also auch er hat, das ist ja ein sportbegeisterter Mensch gewesen, der extrem nahbar war und von dem es auch unglaublich viele irre coole Aufnahmen gibt. Mhm. Aber in einer Welt, die sozusagen in einer Welt, in der das Internet innerhalb von Sekunden alles überall hinspült, da habe ich gemerkt, unter was für einer, ob das ein Druck ist, weiß ich nicht, aber in was für einer Welt ein solcher Papst aus so einer Gegend mit so einer medialen Aufmerksamkeit, die vorher schon existierte, jetzt irgendwie beginnt, seinen Dienst zu tun. Also das war mir irgendwie neu und ich merkte, da brauche ich irgendwie ein, zwei Tage und merkte dann irgendwie gleichzeitig auch, dass ich schon wirklich durch und durch protestantisch erzogen bin, dass ich so merkte, ja, es ist, also, es ist jetzt irgendwie auch nur ein Teil meiner Welt. Es ist jetzt, also, große Hochachtung vor dieser Biografie und noch viel größere, auch geistliche Hochachtung vor diesem Amt und natürlich mein Gebet für diesen Menschen und für dieses Amt und für unsere Geschwister. Mhm. Aber irgendwie merkte ich dann so ab einem gewissen Punkt, weil auch so eine, also wie schön, ne, so eine weltweite Begeisterung auch unter völlig nicht kirchlich geprägten Menschen auf einmal wieder da war, wo man merkt, was für eine Kraft dieses Amt hat. Und für was für eine Bedeutung, globale Bedeutung dieses Amt hat. Und wo ich dann doch merkte, anscheinend bin ich zu sehr sozialisiert, beheimatet, verwurzelt, geprägt von jetzt mal nochmal Tillich von dieser Ostsee-Religion. wie erzählen Sie mal, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, da waren Sie bliss.
Da hatten wir noch keinen Papst.
Doch, da war er frisch gewählt und Sie.
Nee. Nein, da war letztes Mal gesprochen, haben
nein,
war
er war, nein,
gerade
er war
gestorben.
Verstorben. Er war verstorben. Quatsch, ja. Natürlich, er war verstorben. Ja. Erzählen Sie mal, wie haben Sie es erlebt?
Also ich muss erst zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mitbekommen habe, dass weißer Rauch war, weil bei uns war es ja 9 Uhr morgens ungefähr. Und es war der vorletzte Tag vom Semester und ich hatte den ganzen Tag getaktet im Halbstundentakt.
Prüfungen.
Ja. Und ein Student kam rein und murmelte ein Gebet. Also ich habe gesagt, du darfst vor der Prüfung beten. Und er betete irgendwas Nettes und das Wort Konklav kam vor. Und das ist aber so ein bisschen so ein Murmler. Und ich habe zu ihm gesagt, ach, wie schön, dass du jetzt den Schweiß deiner Arbeit für dieses Konklav aufopferst. Das hat außer dir nur ein anderer gemacht. Und dann guckt er mich so an und sagt, ja, also mein Schweiß kann jetzt nichts mehr ändern. Und ich dachte, hä, der ist doch gerade fürs Konklav gebetet. Und habe nicht kapiert, was er sagte. Und habe ihn eine halbe Stunde lang gegrillt zum Propheten Daniel. Und der arme Kerl hatte gar nicht fürs Konklav gebetet, sondern gedankt, dass das Konklav uns einen Papst geschenkt hat. Das heißt, der wusste, es ist weißer Rauch, aber wir wussten noch nicht, wer der Papst ist. Und der saß auf meinem Prüfungsbänkchen. Wenn ich der Student gewesen wäre, hätte ich gesagt, liebe Frau Professor, Sie haben wohl einander Klappe, dass Sie mich jetzt hier prüfen.
Es wundert mich, dass Sie es jetzt hier im Podcast aussprechen. Das hätten Sie nie im Leben zu irgendjemandem gesagt. Das weiß ich.
Ja, aber zumindest hätte ich innerlich gedacht, dieser Professor ist ein totaler Nerd. Das kann doch nicht sein. Die ganze Welt sitzt vor dem Fernseher und
er möchte
und zittert und Sie prüfen mich hier. Also haben Sie, also was ist, also ich, und dann nach einer halben Stunde habe ich gesagt, oh, willst du dir was ausmachen, du gehst mir einen Kaffee holen. Und dann ist er ganz brav losgezogen, hat mir einen Kaffee geholt. Und als er dann mit dem Kaffee wiederkam, der nächste Student kam nicht. Und ich dachte, komisch, was ist denn mit dem? Der ist doch normalerweise verlässlich. Und dann kam er mit dem Kaffee. Und dann sah ich, dass er mit dem linken Auge immer auf sein Handy guckte und sagte, was hast denn du da? Und dann sagte er, ja, wir haben einen Papst. Und dann muss ich gestehen, dann habe ich, als ich einen Namen gesehen habe, ist mir erst das Herz in die Hose gerutscht. Und da sieht man die Macht der Medien. Als der Prävost der Vorsitzende von der Bischofskongregation geworden war, vor 2 Jahren oder so, hatte ich einen giftigen Artikel gegen ihn im Internet gelesen und habe das überhaupt nicht hinterfragt, sondern den ganzen Blödsinn einfach mal geglaubt. Und hatte den in so eine ganz bestimmte Ecke gesteckt und dachte mir, als ich ihn auf der Loggia sah, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht, es gibt doch, kann doch nicht sein, dass 3/4 der Kardinäle so gepolt sind. Ja, also ich war richtig erschreckt. Und dann habe ich natürlich schnell gegoogelt, wofür der Theologe steht. Und nach 5 Minuten wusste man ja noch nicht so viel. Und dann muss ich gestehen, war ich schon mal sehr erleichtert, dass da stand, er ist gegen das Diakonat der Frau. Da ist mir das Herz schon ein bisschen höher gerutscht. Und gleichzeitig, das war so lustig, wir wussten ja seinen Namen schon. Ja, also ich wusste dann schon, es ist der so und so. Aber, und er hat den Namen Leo der 14. gewählt. Und dann ist mein Herz gehüpft. Und ich habe das, dachte, das kann doch nicht sein. Der Typ und so ein toller Name. Wie geht denn das zusammen? Weil mit der Verkündigung, dass er Leo der 14. heißen wollen würde, ja, war ja ein ganzes Programm vorausgesagt. Also erstens, ich bin nicht jemand, der sich für was Besonderes hält und jetzt was ganz Neues vom, also was nicht, hat jetzt sich jetzt nicht Josef der Erste genannt, sondern hat sich in eine Tradition von 13 Vorgängern gestellt, wovon der Erste ein ganz großer war und Leo der 13. ist einer meiner Lieblingspäpste. Und die Tatsache, dass er sich mit Leo dem 13. identifiziert hat, hat mir dann eigentlich sofort gesagt, also der Mann muss gut sein. Dann, darauf haben alle Katholiken geschaut, ist er mit der Mozzetta und der Stola auf die Loggia getreten, was Papst Franziskus nicht gemacht hatte. Und die Tatsache, dass er die Mozzetta und die Stola angezogen hat, hat schon bildlich von der ersten Sekunde an gezeigt, ich, Robert Prevost, bin gestorben und ich weiß, was mein Amt ist. Ich muss in die Fußstapfen des Petrus treten. Es geht hier nicht um mich, es geht um die Stellvertretung eines anderen. Dann hat er gesagt, hat er Augustinus zitiert, nicht?
Ja.
Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof.
Ja.
Damit hat er ja zum Ausdruck gebracht, ich weiß, was das Bischofsamt für eine Verantwortung und eben vor allen Dingen von Gott her für eine Verantwortung für die Christen hat. Und ich werde diese Verantwortung wahrnehmen, weil wir brauchen ja Hirten, ja? Und jemand, also das ist ja das, was die Kirche gerade so ein bisschen umtreibt, gerade in Deutschland, der sogenannte synodale Weg, weist ja diese Verantwortung, die Gott den Bischöfen gegeben hat, ganz bewusst zurück. Die wollen ja aus der Kirche mehr oder weniger eine Demokratie machen, wo der Einzelne getauft wird. Genau.
Ja. Und selbst Franziskus hat gesagt, Deutschland hat doch schon eine protestantische Kirche.
Ja, genau. Ja. Und dass der Papst so freundlich und klar von vornherein gesagt hat, mit euch bin ich Christ, aber für euch bin ich Bischof, hat so wunderschön zum Ausdruck gebracht, dass er sich nicht über das Amt stellt, sondern unter das Amt und bereit ist, uns im Hirtenamt zu dienen.
Es gibt da eine schöne Aufnahme von Josef Ratzinger, als er im Dom von Freising in das Erzbischofsamt sozusagen zum Erzbischof geweiht worden ist. So. Und da gibt es einen, ich glaube, die Dokumentation hatte ich hier schon mal erwähnt, der Bischof von München, glaube ich, heißt sie. Das ist eine alte BR-Dokumentation, oder die ist gut gemacht. Und da gibt es einen Ausschnitt, wie Ratzinger das Bischofsamt definiert. Mhm. Und eben genau das sagt, was sie, also das katholische Bischofsamt definiert, und das ist genau das, was sie sozusagen, worauf sie jetzt hingedeutet haben, diese Frage, nach welchem Recht und mit welchen Befugnissen handelt ein Bischof? Und macht er das, die Frage ist relevant, weil der Papst ja sozusagen der Bischof von Rom ist. Also sozusagen ist es auch ein Bischofsamt, um das wir hier, über das wir hier reden.
Ja?
In der Confessio Augustana. Also sozusagen, es gibt ja zum Beispiel in der Confessio Augustana, einem der ersten großen Bekenntnisschriften der Lutheraner, gibt es ja zum Beispiel gar keinen Artikel zum Papstamt, sondern nur in Kapitel, was ist das, 28, einen Artikel zum Bischofsamt. Und damit ist implizit auch das Papstamt gemeint. Also das insofern, es geht sozusagen um das Bischofsamt. Deswegen hat jetzt Prävost, Leo der 14. Augustinus, zum Bischofsamt zitiert, und da sagt eben Ratzinger, das ist so schön in dieser Ratzinger-Stimme, dieser relativ leichten Stimme mit diesem bayerischen Einschlag, wo er sagt, er ist kein Manager. Also er ist irgendwie keiner, der mit eigenen Ideen versucht, irgendwie Prozesse zu gestalten, sondern er ist Verwalter der göttlichen Wahrheit. Und deswegen ist diese Formulierung Cooperatoris Veritatis für ihn so zentral, die ja, glaube ich, bei Ratzinger immer und immer wieder kommt, dass wir alle, aber eben die Bischöfe vor allem und natürlich der in Rom, der das Petrusamt innehat, er ist Mitarbeiter der Wahrheit, und die Wahrheit ist Gottes Wahrheit oder
genau,
Gott selbst.
Genau, die geht ihm voraus.
Ja.
Mhm. Ja.
Und ich wollte das nur nochmal, also das fiel mir auch auf, wollte ich jetzt in den letzten 5 Minuten nur sagen.
Ja, ja, ja.
Er zitierte Augustinus.
Und sagte eben, mit euch bin ich Christ, aber für euch bin ich Bischof.
Ja.
Und das zeigt, dass er sich in diese Verantwortung stellt, die ihm gegeben ist, die von einem anderen herkommt. Es geht überhaupt nicht um ihn selbst.
Ja.
Es geht nicht darum, was denkt Robert Prevost und eben genau wie Sie gerade gesagt haben, was ist jetzt meine, sondern das Amtsmissbrauch kann ja auch gerade darin bestehen, dass man sein Amt eben nicht ausübt, gell?
Ja.
Weil, ich meine, weiß ich nicht, nehmen wir eine Schule, wo lauter die Lehrer lauter schlechte Sachen machen, wenn der Direktor da nicht durchgreift und die Lehrer zur …
Ist das auch eine Entscheidung?
Ist eben, ja. Und ist auch,
also
ein
ist
Amtsmissbrauch,
auch
weil er sein Amt nicht ausübt.
Ja.
Und dass jetzt der Leo der 14. von Anfang an gesagt hat, ich verstehe das Bischofsamt als einen Dienst an euch, und die Wahrnehmung meiner Verantwortung, dass ich die nicht abgebe in einer Demokratisierung der Kirche, fand ich, es hat mich so getröstet, dass hier einer steht, der wieder ernst nimmt, wofür das Petrusamt steht. So, und das kam ja auch noch dazu, dass vor der Wahl gab es ein sehr cooles Interview mit Kardinal Müller. Ich glaube, das war auf Englisch. Und es war ein Riesenthema vor der Wahl. Ja, was brauchen wir jetzt für einen Papst? Wir brauchen einen Papst, der irgendwie Administrator ist und der die Finanzen vom Vatikan wieder in Ordnung bringt. Und es war ständig Thema. Ja, wir brauchen endlich jemanden, der die Finanzen in Ordnung bringt. Und dann hat der Kardinal Müller gesagt, nein, also hören Sie mal, die erste Aufgabe des Papstes ist nicht, die Finanzen vom Vatikan zu regeln. Der Vatikan ist ein weltliches Gebilde, ein Staat im Dienste des Papstamtes, aber der Papst ist nicht im Dienst des Vatikans. Denn wir wählen ja nicht den Nachfolger des Judas, sondern den Nachfolger Petri.
Ja.
Und die Aufgabe des Petrus ist es, Zeuge zu sein für die Auferstehung Christi und den Dienst an der Einheit Zeuge für die Auferstehung Christi und Dienst am, also Bewahrer des Glaubens und Dienst an der Einheit der Christen. Und das erste Wort, das Papst Leo gesprochen hat, war nicht Buonasera, sondern war das gleiche Wort, das Jesus spricht, als er von den Toten auferstanden ist. Im Johannesevangelium, 20. Kapitel, zweimal, das erste, was Jesus sagt, ist, Friede sei mit euch. Und das waren die ersten Worte aus dem Mund des neu gewählten Papstes, was für mich bedeutet hat, es ist ihm so bewusst, sein erstes Amt ist, Zeuge für die Auferstehung zu sein und Christus zu verkünden. Und das war ja auch ganz im Zentrum seiner ersten Ansprache auf der Loggia und dann nochmal am nächsten Morgen. Mhm. Wir müssen missionarisch sein und Christus verkünden. Um nichts anderes geht es erstmal primär. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Und das waren einfach alles Signale, Symbole, die mich mit großer Hoffnung für dieses Pontifikat erfüllt haben.
Ich habe sehr, sehr wach wahrgenommen, weil das große Diskussionen sind, die wir gerade führen, und etwas ist, was mich einfach sehr bewegt, weil uns hier ganz viele Dinge geschenkt sind und wir irgendwie gerade einfach vor der Aufgabe eigentlich stehen, zu schauen, wie können die Dinge, die funktionieren und die so blühen an manchen Stellen, wie können wir jetzt weiter und gut arbeiten, dass wir diese Früchte irgendwie ernten und dass wir damit weitermachen, so dass auch andere inspiriert und ermutigt und von uns getragen werden. Und mich hat das, muss ich sagen, auch sehr bewegt, auch wenn irgendwie die Jurisdiktion des Papstes für mich nicht erstmal direkt relevant ist, aber dass er so deutlich und so früh und so klar sagt, es geht darum, dass unsere Kirche eine missionarische ist, das hat mich sehr bewegt, auf dem Hintergrund vor allem, weil er das in einer europäischen Hauptstadt sagt, ja, als ein US-Amerikaner, der in Peru Bischof war. Ja. Also das ist irgendwie eine Kombination von Hintergründen und von, welches Wort man auch immer jetzt dafür benutzt, die ich völlig abgesehen davon, ob dieses Amt für meine Kirche eine Rolle spielt oder nicht, wahnsinnig wichtig fand, weil ich glaube, dass es ist zwar irgendwie ein Modewort von Mission zu reden, aber es ist letzten Endes überhaupt nicht angekommen. Und es spielt letzten Endes in der Gestaltung des kirchlichen Lebens weiterhin, würde ich wirklich sagen, keine Rolle. Mhm. Und dass er mit den Worten beginnt, es geht darum, eine missionarische Kirche zu sein. Mhm. Und nicht sagt, wir brauchen missionarische Pfarrer oder es müssen Missionare ausgesandt werden oder was auch immer man da sagen kann. Oder wir müssen über Missionen nachdenken oder. Sondern, dass er die Formulierung gebraucht, dass diese Kirche missionarisch sein muss, dass die Zukunft der Christengemeinschaft in der Teilnahme an Gottes Mission liegt und nirgendwo anders. Das hat, also kann ich nicht anders sagen, hat mich sehr gestärkt, weil man sich manchmal unglaublich einsam fühlt in der Überzeugung, dass wir nicht missionarische Pfarrer brauchen und irgendwie missionarische Projekte, sondern das, woran ich ja irgendwie versuche zu arbeiten und dafür zu beten, ist, dass wir nicht missionarische Pfarrer, sondern dass wir missionarische Gemeinden haben. Also, dass unsere Gemeinden, dass diese Kirche oder unsere Kirchengemeinschaft oder ich will sie nicht in Verlegenheit bringen, aber ja, dass die, also dass wir lernen, dass unsere Existenz eine ist, die für die Menschen da draußen ist, in Gottes Namen. Das war einfach gut, dass er das gesagt hat. Und das, ich bin mal gespannt, was das heißt. Und ich würde, vielleicht kann ich die Nachfrage stellen, aber wenn Sie sagen, Sie kannten ihn auch nicht so gut, haben Sie eine Idee, woher dieser Satz kommt? Also ich vermute nicht, dass es Zufall war. Und es gibt ja in Nordamerika, gibt es in bestimmten Orten, in bestimmten Gegenden in der katholischen Kirche große Aufbrüche und Dinge, die blühen. Bezieht er sich da eher auf das, wo man merkt, wenn man sich konzentriert, ausrichtet auf das Evangelium, auf den Gott, der uns vorangeht, der uns sendet, dann erleben wir Aufbrüche und dann erleben wir Neues? Oder bezieht er sich eher auf das, was er vielleicht in Südamerika erlebt hat, wo zu den Menschen gesendet zu sein an vielen Stellen auch heißt, zu den Armen gesendet zu sein, zu denen an der Peripherie gesendet zu sein. Das weiß ich einfach nicht, weil ich ihn einfach vorher nicht kannte. Haben Sie eine Idee, welche Prägung dieser Satz hat?
Also dazu kann ich ehrlich gesagt auch nur ganz wenig sagen, weil ich genauso wie Sie, weil hier meine Vermutungen sind. Meine Vermutung ist, erstens, Sie sagen vollkommen richtig, dass es in Amerika einen großen, großen missionarischen Aufbruch gibt, nämlich genau so, wie Sie sich das vorstellen, dass jeder Getaufte weiß, ich bin berufen, aus der Taufe heraus Zeugnis zu geben für Jesus Christus und bin gesandt, meinem Nächsten von Christus zu zeugen. Und dass ich mit der Taufe zum Missionar oder als Christen, als Katholiken würden wir nochmal dazu sagen, speziell ab der Firmung von der Kirche her gesandt und befähigt sind, Missionare zu werden. Und das ist in Amerika tatsächlich frappierend, wie groß da der Aufbruch ist, besonders unter den jungen Leuten, aber eigentlich im Bewusstsein der ganzen Gesellschaft ist. Nun ist aber Papst Leo schon lange nicht mehr in Amerika, nicht, also zumindest nicht wohnhaft. Er war ja jetzt, ich habe jetzt vergessen, wie lange, aber wenn wir es hochrechnen, sind es wahrscheinlich 40 Jahre, die er nicht mehr in Amerika war. Er ist jetzt 69 und er war, glaube ich, 20 Jahre Missionar in Peru, gell? Und dann 12 Jahre Ordensoberer für die Augustiner und dann nochmal 10 Jahre Bischof in Peru und jetzt 2 Jahre Kardinal. Also ich glaube, seit 40 Jahren lebt er nicht mehr in Amerika, so dass er diese ganzen Aufbrüche nicht aus der ersten Hand mitbekommen hat. Meine Vermutung ist, es ist eine Mischung erstens aus seinem eigenen Missionsleben und vielleicht dem Einfluss von Papst Paul VI., der von 1965 bis 1978 Papst war. Und wenn der heutige Papst 54 geboren ist, dann war er 11, als der Paul VI. Gewählt wurde und hatte ihn als seinen Papst, bis er, wie alt wird er dann, 78 gewesen sein? 25?
24,
okay. Ja. Und Paul VI. Hat ein berühmtes Enzyklika geschrieben mit dem Titel Evangelii Nuntiandi. Und in dieser ganzen Enzyklika geht es genau darum, dass der Getaufte wieder erkennt, dass er aus der Taufe und der Firmung heraus berufen ist, ein Missionar zu sein. Und ich erlebe das immer in der Generation, die diese Enzyklika mitbekommen hat oder die damals jung waren, sind wahnsinnig geprägt davon. Auch Papst Franziskus war von dieser Enzyklika geprägt, weshalb seine erstes Schreiben dann hieß Evangelii Gaudium, aber das war in direkter Anlehnung an Evangelium Nuntiandi von Paul VI. Und es würde mich nicht wundern, wenn das unseren lieben Papst Leo sehr geprägt hat als Jugendlicher, weil er ja genau in der Zeit, der ist ja schon mit 14 ins Knabenseminar gegangen und dann hat er nochmal persönlich die Entscheidung getroffen und das finde ich auch so faszinierend, dass wir jetzt einen Mann an der Spitze der Kirche haben, der für sich selbst die radikale Nachfolge Jesu, also die radikale Kenosis gewählt hatte. Denn, das wissen glaube ich wenige, der war nicht nur, ist er in Amerika zur Zeit von großem wirtschaftlichen Aufschwung groß geworden, aber der war auch, zumindest nach einigen einige Quellen sagen, dass er in Harvard Law School angenommen war als junger Mann. Und wenn man in Harvard Law School genommen wird, dann ist es ein sicheres Ticket, Millionär zu werden. Also Anwälte in Amerika verdienen sich goldene Zähne. Und darauf hat er ganz bewusst verzichtet, nicht nur um Priester zu werden, sondern und nicht Priester irgendwo, sondern in einem der ärmsten und gefährlichsten Länder der Erde. Hm. Und es fasziniert mich so, dass dieser Mann irgendwie verwirklicht, was Jesus im Evangelium sagt, nicht? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es hier allein. Der hat für sich den untersten Platz gewählt und Gott hat ihn auf den höchsten Platz hochgehoben. Ja. Also dieser Mann hat nie eine Karriere gesucht. Der hat die Dörfer von Peru zu seiner Heimat gemacht und sogar die indianische Einwohnersprache gelernt. Und von aus dieser, also Kenosis sagt man theologisch, nicht? Dieser totalen Selbstentäußerung aus, hat Gott ihn ganz hoch gehoben.
Das ist ein großer Bogen, aber das ist mit Zeugnis von Jesus Christus gemeint. Die Kenosis ist eine Kontroverse, aber für die gerade Entwicklung der Theologie der letzten 150 Jahre nochmal ganz zentrale theologische, ein Theologumenon, sagt man. Mhm. Also die Überzeugung oder die Frage danach, inwiefern Gott sich vollständig selbst in Jesus Christus entäußert hat. Also so wie wir es ja miteinander gerade in den Adventsliedern und in den Weihnachtsliedern dann singen, also er entäußerte sich all seiner Gewalt, also seiner Allmacht, seiner Allwissenheit und so weiter. Mhm.
Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, was Sie gerade zitiert haben, die Kenosis.
Und das ist ein Zitat aus dem Philipperhymnus.
Genau.
Diese Formulierung stammt aus dem Beginn des Philipperbriefs, beziehungsweise aus dem ersten inhaltlichen, also wirklich inhaltlichen Abschnitt des Philipperbriefs, wo es einen Christushymnus gibt, den der Verfasser schreibt und damit so die Grundlage eigentlich für oder die Outline für diesen Brief eigentlich legt, der ja eine Ermahnung der Gemeinde ist oder ein Brief an eine Gemeinde und darum eben darüber spricht, wie die Gemeinde in der Welt sein soll. Und natürlich auf das Vorbild der Gemeinde zunächst und zuallererst verweist, nämlich Jesus Christus selber. Und da preist er diesen Christus dafür, dass er eben nicht Gott allein bleiben wollte und im Himmel und in aller Macht sein wollte, sondern dass er, heutzutage würde man vielleicht sagen, sich nicht zu schade war, alle diese Privilegien, alles das, was Gott sein ausmacht, zu lassen, nicht in Anspruch zu nehmen, um ganz und vollständig nicht nur bei den Menschen zu sein, sondern Mensch zu sein. Und dann gibt es so einen, und da beginnt Theologie. Das ist extrem spannend. Vielleicht gehen wir in den nächsten Folgen mal darauf ein. Und dann kommt man an die Grenzen der Sprache. Also man merkt gerade beispielsweise im Philipperhymnus, wie einfach unsere Wörter irgendwann an ihre Grenze kommen, Gottes Wirklichkeit zu erzählen. Weil beispielsweise im Philipperbrief gibt es dann so Abschnitte, wo man den Eindruck bekommen könnte, weil dieser Jesus das gemacht hat, hat Gott dann entschieden, ihn in den Himmel aufzunehmen und zu seiner Rechten zu setzen. Was natürlich theologisch nicht stimmt. Von Anfang an, noch ehe die Welt geschaffen war, war die Heilsgeschichte klar, nämlich, dass Gott der ist in seiner überbordenden und übersprudelnden Liebe, dass er nicht nur die Welt erschafft, sondern immer bei dieser Welt ist, auch wenn diese Welt Fehler macht. Und die Selbstentäußerung ist im Wesen Gottes angelegt. Und davon redet der Philipperhymnus, davon reden gerade unsere Weihnachtslieder, die ja von der Menschwerdung sprechen. Und das zentrale Wort oder eins der zentralen Worte, die in der theologischen Reflexion da dann über Jahrhunderte hinweg eine zentrale Rolle spielen und eben gerade bei den beiden, die für mich immer wieder faszinierend sind, also der Katholik Hans-Urs von Balthasar und der reformierte Theologe Karl Barth, dort spielt die Kenosis-Lehre eine ganz zentrale Rolle. Übrigens auch für Menschen, die Hans-Urs von Balthasar sehr geprägt haben und die sehr mit missionarischen Aufbrüchen in der modernen Gesellschaft verbunden sind, nämlich viele französische katholische Theologen. Also beispielsweise jemand wie Henri de Lubac war einer, für den diese theologische Figur auch eine große Rolle gespielt hat. Ja. Ich dachte nur, vielleicht muss ich dazu 15 Sätze sagen, weil ich glaube, das Wort Kenosis,
so klug
unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, ich glaube, das kennen wirklich die Profis nur noch.
Ja.
Diese Biografie des Kardinals, also des Priesters, des Bischofs, des Kardinals Prévost, das ist eine Biografie, die versucht, Zeugnis von der Kenosis Jesu zu sein, also, nämlich ja, ein Leben, was keine Hoheit sucht, sondern Niedrigkeit
ja.
lebt.
Ja, genau. Eben echte radikale Nachfolge
ja.
Jesu, der Selbstentäußerung um der Menschen willen, zu denen ja. Jesus ihn gesandt hat, nicht? Und ja, damit sind wir fast schon wieder bei Damian, weil es so ähnlich ist. Damian ja. ist natürlich auf einer Insel weit weg im Pazifik, wo er sich verlassen gefühlt hat, gestorben und ist hinterher von Gott hoch erhoben worden. Ja. Ich habe mir auch bei dem Leo gedacht, beim Papst Leo. Beim Papst Leo sieht man, was zum Beispiel der heilige Petrus sagt im ersten Petrusbrief, beugt euch in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr am Ende erhöht werdet. Also, und Jesus sagt ja selbst, nicht, die Letzten werden die Ersten sein. Ich finde, im Leben von Papst Leo XIV. Sieht man im Hier und Jetzt schon, was Gott normalerweise erst nach dem Tod macht, dass diejenigen, die sich um Gottes Willen klein machen, von Gott erhöht werden.
Ja.
Und in Papst Leo, der aus dem Dschungel in Peru herausgeholt wurde und den ersten Platz jetzt schon bekommen hat, natürlich als Dienstamt, finde ich, wird irgendwie exemplarisch sichtbar, dass Gott diejenigen, die sich selbst erniedrigen, am Ende erhöht.
Ja.
Also für mich ist dann Leo so ein richtiges, wahnsinnig großes Vorbild geworden, nicht klein zu denken von meinem Dienst im Verborgenen.
Ja. Ja, und ich glaube, die Gefahr ist eine große, dass wir selber die kleinen Dienste geringschätzen bei anderen und dass wir die Angst haben, dass unsere Dienste nur klein sind und klein bleiben, in dem Sinne, dass sie am Ende dann doch niemand sieht und in dem Sinne, dass sie mir ja selber auch nichts bringen. Also irgendwie, das hilft mir ja karrieremäßig jetzt nicht viel.
Genau.
Irgendwie, wenn ich im Behindertenheim Gründonnerstag morgens die Fußwaschung mache, das ist ja irgendwie, das ist ja einfach nur dieser kleine Kreis dort und so ein paar Betreuer. Und das ist ganz, natürlich ist das irgendwie schön, aber führt mich ja auch nirgendwo hin. Vielleicht müsste ich eher mit anderen Leuten mal einen Kaffee trinken, die was Wichtiges sind oder. Aber jetzt hier einfach das, naja, das bringt doch nichts.
Genau.
Und ich glaube, die Gefahr ist eine ganz große.
Ja, also ich kenne das sicher ganz deutlich aus meinem eigenen Leben. Ja. Klein zu denken von dem Dienstort, in den Gott mich in der Kirche gestellt hat.
Ja.
Und es ist eben aus Gottes Augen gerade nicht so, ist genau andersrum.
Ja. Und so haben wir den Kreis zu Damian geschlossen.
Genau.
Und es ist fast genau eine Stunde vergangen. Ich glaube, wir müssen, wir können dankbar für dieses Gespräch sein. Ich glaube, wir haben, glaube ich, eine schöne, ich glaube, wir haben uns nach langer, langer Zeit wiedergehört und vor allem aber haben wir, ich glaube, das war ein sehr persönliches und irgendwie aktuelles und ehrliches erstes Annähern an diese neue Zeitrechnung unter einem neuen Papst. Viele irgendwie nicht auf dem Schirm hatten und der uns, die katholische Kirche und viele Gläubige auf der Welt irgendwie neu hineinnimmt in das Geheimnis des Lebens Jesu und irgendwie in ein neues Kapitel der Weltchristenheit, wie auch immer er das macht und was auch immer das heißt. Aber danke für das viele, viele ganz persönliche Erzählen. Das war für mich jetzt sehr, sehr schön, da zuhören zu können.
Wenn wir die Zeit noch haben,
ja?
der Papst selbst hat bei seiner ersten Predigt über das Kleinmachen gesprochen.
Ja?
Und das können wir vielleicht noch hier zitieren. Das fand ich nämlich sehr, sehr bewegend. Er spricht darüber, wie er seinen Dienst als Nachfolger Petri sieht und zitiert den heiligen Ignatius von Antiochien, der über das Papstamt gesagt hat, dass es vor allen Dingen den Vorsitz in der Liebe haben muss. Und dann sagt er, als Ignatius in Ketten in diese Stadt Rom gebracht wurde, an den Ort seines nahenden Lebensopfers, schrieb er an die Christen dort: Dann werde ich wirklich ein Jünger Jesu Christi sein, wenn die Welt meinen Leib nicht mehr sieht.
Ja.
Ignatius bezog sich darauf, dass er im Zirkus von wilden Tieren verschlungen werden würde. Und so geschah es. Doch seine Worte verweisen in einem allgemeinen Sinn auf eine unverzichtbare Anforderung für alle, die in der Kirche ein Leitungsamt ausüben. Doppelpunkt. Zu verschwinden, damit Christus bleibt. Ja. Sich klein zu machen, damit er erkannt und verherrlicht wird. Sich ganz und gar dafür einzusetzen, dass niemandem die Möglichkeit fehlt, ihn zu erkennen und zu lieben.
Ja, und damit sind wir beim ersten Zeugen Christi, dem heiligen Johannes, von dem das Wort stammt, er muss
ja,
zunehmen
wachsen,
und,
damit ich kleiner
bin. Und ich muss abnehmen. Und jetzt, ja, ich komm und bring was zu trinken. Danke für diese schöne Folge. Danke für das schöne Zitat zum Schluss. Danke fürs Zuhören allen, die wieder eingeschaltet haben. Es kann sein, dass wir jetzt so eine kleine Sommerpause haben, weil ich einfach 4 Wochen jetzt mit meiner Familie unterwegs bin.
Wie schön.
Ich bin einfach, genau, wir sind 4 Wochen zu Lande und zu Wasser unterwegs und wir besprechen jetzt oder in den nächsten Tagen, ob wir vielleicht noch irgendwie eine Folge davor aufgenommen bekommen. Und ansonsten wird es diese Folge vor Himmelfahrt veröffentlicht geben. Und dann kann es sein, dass es einfach bis Anfang Juli vielleicht 5 Wochen Podcast-Pause gibt.
Ja.
Aber ich glaube, das verkraften wir alle.
Das verkraften
genau.
wir alle.
Vielen, vielen Dank allen fürs Zuhören. Tausend Dank für die tollen Rückmeldungen und Informationen und Nachrichten. Und Ihnen, Frau Heeremann, ein gutes Ankommen und Ausruhen in Deutschland und ein gutes dann hinüberfliegen nach Jerusalem.
Und Ihnen ganz gesegnet und erholsame Ferien.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Thank you.